Guten Morgen. Morgen miteinander. Seid ihr fit? Okay, ich gehe. Ich weiß nicht, was ihr euch vorgestellt habt, als ihr das gelesen habt, Hermeneutik und Exegese. Ne? Hermeneutik, was ist denn das? Oder? Hat das was mit Nautik zu tun? So quasi, ist das was für Seefahrer oder so? Wir werden das klären im Laufe dieser Zeit heute. Ich werde euch das dann vorstellen, was man unter Hermeneutik versteht. Das ist einfach ein Fachbegriff, den man in der Theologie hat, Exegese auch. Das werden wir dann sehen, was das alles heisst. Aber ich habe euch zuerst mal eine Frage zu Anfang. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einer christlichen großen Konferenz. Sagen wir mal in Basel oder in Bern oder in Zürich, tausende von Leuten kommen zusammen, oder in Luzern oder Explog oder so. Da sind tausende von Leuten, gläubige Menschen aus unterschiedlichsten frommen Hintergründen, und ihr kommt mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Und wenn ihr mit den Leuten so im Gespräch seid, habt ihr interessante Themen. Zum Beispiel, da sagt einer, Frauen können nicht Gemeindeleiterinnen sein. Das haben sie aus der Bibel, oder? Jemand anders nebenan sagt, ja nein, das stimmt also gar nicht. Und bei uns ist das so, oder? Schon bereits hat man ein interessantes Diskussionsthema, oder? Dann geht's weiter, du redest mit jemand anderem, die sagen, die Geistesgaben haben aufgehört. Also quasi Prophetie, Zungenrede und all das gibt's heute nicht mehr. Das ist vorbei. Andere betonen, dass dem nicht so ist und alle Gläubigen in Zungen reden können. Schon wieder hast du Diskussion, oder? Quasi, der eine sagt, geht gar nicht, und bringe 25 Bibelstellen. Wieder die anderen sagen, neunmal geht, bringe auch 30 Bibelstellen. Und schon hat man interessante Diskussionen. Ne? Weiter. Wieder andere betonen, dass Alkoholtrinken Sünde ist. Andere verweisen auf Martin Luther, der gerne mal ein Bier oder auch zwei genossen hat. Das stimmt übrigens, habe ich nachgeforscht. Genau. Schon wieder interessante Diskussion. Ich habe noch zwei, drei Punkte. Jemand anderes betont, dass man nur richtig glauben muss und dann geschehen Zeichen und Wunder. Ein Zuhörer betont, dass dem nicht so ist und führt einige Bibelstellen an. Schon wieder haben wir interessante Themen. Hä? Was glauben wir denn da von all dem? Ne? Oder zum Beispiel über die Themen Scheidung und Wiederheirat von Gläubigen kommt man zum Thema Rauchen ist Sünde, Selbstbefriedigung ist nicht von Gott gewollt, Juden muss man nicht evangelisieren, die jüdischen Feste müssen auch von Christen gefeiert werden, wenn man ganz nahe am Herzen Gottes sein will. Wer nicht getauft ist, kommt nicht in den Himmel, Todesstrafe ist biblisch und Donald Trump ist von Gott als Präsident eingesetzt. Ja? Und das könnte man doch aus Texten der Bibel klar erkennen. Das ist übrigens kein Witz. Ich hab verschiedenste Facebook-Freunde und bei einigen davon habe ich gelesen, die sind voll überzeugt davon, Donald Trump ist von Gott eingesetzt. Nur zum Interessantsagen. Und habe Bibelstelle dafür. Gell? Also quasi, was machen wir mit all dem? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? All das hier hat letztendlich seine Grundlage in einem Verständnis von der Bibel. Es hat seine Grundlage vielleicht auch in einem größeren System, innerhalb dessen man die Bibel liest und sie interpretiert. Hermeneutik, so viel sage ich schon mal, hat viel damit zu tun, wie lese ich das, was in der Bibel steht, wie verstehe ich es und wie interpretiere ich es. Und da gibt's hilfreiche Werkzeuge dazu. Wenn man die nicht hat, wenn man sie nicht beachtet, dann kommt man in Teufels Küche. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon mal mit den Zeugen Jehovas zu tun gehabt. Wer von euch? Die meisten, oder? Bei euch in der Haustür sind sie gekommen, gelüttet zu zweit, haben gesagt, du musst dringend was ändern am Leben, dass du gerettet wirst, oder? Dass du nicht ins Chaos kommst und all das. Ich habe alle Bibelstellen gebracht, richtig? Von einer zur anderen. Interessanterweise, Sekten brauchen Bibel. Sie argumentieren mit Bibelstellen. Und das bringt uns manchmal echt in Schwierigkeiten, weil wir denken, ich habe ja vielleicht recht, immerhin steht es in der Bibel drin, da lese ich es gerade, oder? Und damit wir da gleich ein bisschen gesünder umgehen können damit, würde ich euch ganz gern Werkzeug mit auf den Weg geben, die uns echt allen helfen können, dabei Bibel besser zu verstehen. Beziehungsweise, ich sag so, dass wir die Bibel möglichst so lesen und verstehen können, wie die, die sie geschrieben haben, auch verstanden haben. Weißt, wenn du zum Beispiel einen Brief schreibst, soll es ja noch gehen, dass man noch Briefe schreibt, oder? Richtige mit Papier, so. Dann setzt du her und schreibst und schreibst und schreibst und schreibst und schreibst. Und du hast Gedanken dahinter. Weißt du, du willst was kommunizieren, vielleicht schreibst du einen Liebesbrief, oder? Und da stehen alle deine Gefühle drin, wo du dem Menschen gegenüber hast und dass du freust, die Person endlich mal wieder zu sehen und all das. Du erwähnst vielleicht ein paar Begebenheiten, die ihr gehabt habt, wo ihr beide wisst, aber ein dritter Leser nicht, weil die war ja nicht dabei, oder? All das. Jetzt kommt dein Liebesbrief in die Hände von jemand anders, 300 Jahre später. Und die Person liest den und interpretiert den. Meinst du, sie kommt genau auf die gleiche Idee wie du? Was denkst du? Seid ihr noch da? Also die Chance ist sehr hoch, dass die was anderes drunter verstehen über gewisse Sätze und Sachen, die geschrieben sind, als du es gemeint hast. Und die Bibel ist genau gleich. Ist genau gleich. Und dort ist wichtig, dass wir möglichst was machen, das, was wir können, dass wir so verstehen, wie es die Schreiber gemeint haben. Logischerweise wissen wir auch, das haben wir in der Bibel auch gelesen, dass der Heilige Geist dahinter gestockt ist und geschaut hat, dass auch das so rübergekommen ist, wie er es auf dem Herzen gehabt hat. Und deswegen muss man das auch noch mit einbeziehen beim ganzen Lesen und Interpretieren von der Bibel. Wie hat's denn acht wohl der Heilige Geist gemeint? Okay? Seid ihr bereit? Alle haben eines gemeinsam, ja, die Leute da mit den verschiedenen Argumenten. Sie besitzen Überzeugungen und belegen diese mit Texten aus der Bibel. Aber die einzelnen Überzeugungen stehen im deutlichen Widerspruch zueinander. Und wer hat nun recht? Hä? All das? Wer hat recht und wer hat nicht recht? Da gehen wir so gleich ein bisschen dahinter her. Wir führen ins Thema ein. Wo liegt das Problem? Ihr habt schon gemerkt, man kann mit der Bibel unterschiedliche Sachen machen. All die Argumente, die ich vorhin gebracht habe, die habe ich alle schon gehört. Zum Teil habe ich sie selber gelebt. Ich bin in Hammer reingelaufen. Werde ich dann später eine Story erzählen aus Bangladesch, wo ich auf die Welt gekommen bin, wo ich gedacht habe, oh my goodness! Und die waren alle überzeugt, sie haben recht. In all dem drin. Wie wird meine Bibellektüre beeinflusst? Ich kann dir sagen, deine und meine Bibellektüre wird beeinflusst. Es gibt Dinge, die uns beeinflussen beim Lesen von der Bibel. Es sind nicht Dämonen. Es sind ganz andere Sachen, die da mitwirken, dass wir die Bibel so oder anders verstehen. Und dem gehen wir gleich ein bisschen hinterher. Jetzt habe ich eine Aufgabe. Und zwar würde ich ganz gern euch eine Gruppenarbeit geben. Ihr geht zusammen zu dritt und ihr lest 1. Mose 6, 1 bis 4. Es sind nur 4 Verse. Aber interessante Verse. 1. Mose 6, 1 bis 4. Und zwar, was ich gern von dir wissen will, ist, verstehst du, was da steht? Hast alles im Griff? Kannst alles einordnen? Okay, viel Freude beim Lesen, beim drüber diskutieren. Na, alles verstanden? Also wenn ich das so lese, meine erste Frage ist die, also ich habe immer gedacht, Gott hat nur einen Sohn. Jetzt hat er da einen Haufen. Ne? Habt ihr das gemerkt? Das ist also mal das Erste, wo mir echt den Schwitzen bringt. Also quasi, mir hat man immer beigebracht, ein Sohn, das ist Jesus. Und jetzt heißt es hier Plural, Gottes Söhne. Heißt es bei euch auch Gottes Söhne? Bei wem heißt es was anderes? Was heißt es? Bei dir heißt es Engel. Was fällt denn den Leuten ein, sowas herzuschreiben? Was hast du für eine Übersetzung? Hoffnung für alle? Gau, ne? So irgendwas in die Richtung. Da stellen wir auch schon was fest. Nur nebenbei bemerkt, die hat was anderes wie du in ihrer Bibel drin stehen. Wie kommt doch das? Schauen wir später an. Bringt uns manchmal in Schwierigkeiten, das Ganze. So quasi, was? Du sagst so? Nein, bei mir heißt es so. Gottes Söhne. Wir wissen jetzt nicht, was das ist, im Vordergründigsten, oder? Wahrscheinlich habt ihr darüber diskutiert, oder? Einige von euch haben wahrscheinlich gesagt, ja, ich kenne da einen Text, der ist irgendwo später, und dort wird beschrieben, dass Gottes Söhne Engel sind, oder? Da habt ihr bereits schon was Hermeneutisches gemacht. Da schauen wir dann später. Ihr habt zum Beispiel auch gelesen, dass die Gottes Söhne dass die auf die Erde gekommen sind und mit echter physischer Frau, was haben sie gehabt? Sex. Kriegst du das auf die Reihe? Und daraus sind Riesen entstanden. Riesen. So wissen wir endlich, wo der Goliath herkommt, oder? So quasi. Das gibt doch ziemlich viel Diskussionsstoff, oder? Wenn man das liest, denkt man, ein paar Sachen, die checke ich echt nicht. Also ich checke nicht. Erstens, wer sind die Gottessöhne? Zweitens, was ich nicht so check, ist, hey Mann, Gott reduziert das Lebensalter auf 120 Jahre. Ihr werdet auf ein paar andere Stellen sehen, da haben sie über 900 Jahre gelebt. Du denkst, was, wie geht denn auch das, rein biologisch gesehen, oder? So, das wäre dann zum Beispiel eine Frage. Oder auch, dass da irgendwelche, sagen wir mal, übernatürliche Wesen Sex haben mit sehr natürlichen Wesen und daraus Riese entsteht. Das check ich nicht. Und da brauchen wir Hilfe, damit wir das besser einordnen können. Also quasi der Text allein bringt uns einfach nur ein klein bisschen in Schwierigkeiten. Und deswegen brauchen wir dort Hilfen, damit wir das besser verstehen können. Es gibt Dinge in der Bibel, die wir nicht sofort und ohne Hilfe verstehen. Das ist so, oder? Habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade gemerkt, oder? Und wenn man noch ein paar andere Texte liest, merkt man es noch viel mehr, dass es so ist. Und das Zweite ist, die Methode der Hermeneutik und die Hilfsmittel der Exegese können uns sehr wertvolle Dienste leisten in all dem drin. Ich erkläre dann noch später, wie man das genau definieren kann, Hermeneutik und Exegese. Die Kunst zu verstehen, was wir lesen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wahrscheinlich kennen sie alle. Nehme ich an. Da ist der reiche Äthiopier, der auf seiner, sagen wir mal, Kutsche mit einer riesen Entourage, ganz sicher, weil es war einer von den höchsten Leuten, ein Eunuch, heißt er noch in der wörtlichen Übersetzung, also im griechischen Text, oder? Der für die Regentin von Äthiopien am Hof die Fäden gezogen hat. Der war unterwegs von Jerusalem zurück nach Äthiopien. Und er hat, und es war ziemlich eine öde Straße, wo er entlang gezogen ist, und er war nicht allein. Solche Leute sind nie allein gereist. Wie der Donald Trump, der kann auch nicht allein reisen, oder? Die haben ihre Entourage dabei, voraus und hinterher und so weiter und so fort. Und er ist dort auf dem Karren gesessen, wahrscheinlich sehr prunkvoll, und hat was gelesen. Jetzt muss man wissen, in der damaligen Zeit hat man laut gelesen, laut. Bei uns liest man lieslig, damals hat man laut gelesen. Er hat gelesen, es war ein Text aus Jesaja. Und ihr wisst alle, der Philippus ist vom Heiligen Geist dort an die Straße her organisiert worden. Ich nenne das Divine Appointment, das wäre jetzt ein anderes Thema, über das reden wir jetzt nicht. Und als der so vorbeigefahren wird und der Philippus dort steht, und der war nicht abgelenkt von der großen Menge von Verkehr, sondern das war der einzige Verkehr. Vielleicht ist er sogar nebenher gelaufen, als er gehört hat, irgendwas mit Jahwe und so oder irgendwas, hat er gedacht, das nimmt mir jetzt Wunder, was der da liest, oder? Läuft er vielleicht nebenher, hört ihn da lesen, Jesaja 53, irgendwann einmal hat das Gefühl, den frage jetzt mal was und fragt ihn genau das. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragt, verstehst du auch, was du liest? Geht's der Mensch schon so? Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Er hat keine Ahnung gehabt. Er hat zwar den Text gelesen, aber er hat nicht begriffen, was da steht. Weißt du, das Lamm Gottes, wo dort erwähnt wird, er hat keine Ahnung gehabt. Müssen wir jetzt Lämmer haben bei uns in Äthiopien? Oder ist das bei Gott was ganz speziell Heiliges? Er hat nicht verstanden, was da mit Schlachtbank zu tun ist und dass das Lamm da irgendeine wichtige Funktion hat und so. Hat er nicht begriffen. Der Philippus hat es ihm dann erklärt. Er hat ihm mit Sicherheit gesagt, weißt, das Lamm, das ist eine bildhafte Rede, die prophetisch in Zukunft weist, nämlich auf unsere Zeit hier. Jesus ist das Lamm. Und er ist da vor kurzem in Jerusalem umgebracht worden, bla bla bla, am Kreuz und so, der ist schon verstanden und so, hast wahrscheinlich auch mitgekriegt. Und so hat er ihm dann erklärt, was da dahinter ist, hinter dem Text. Lange Rede, kurzer Sinn, der Mann hat sein Leben Jesus übergeben und aus den alten Texten von der Kirchenväter weiß man, dass in Äthiopien eine Erweckung passiert ist und wahrscheinlich durch den Mann. Äthiopien hat damals in der Zeit extrem viele Gemeinden gehabt. Heute ist es ein bisschen anders, damals war das so. Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Mein Gisch brauchen wir Hilfe, dass wir verstehen können, was da in der Bibel wie gemeint ist. Weiterer Text ist Jesus selber. Er hat seinen Jüngern Folgendes gesagt. Er fing an bei Mose und allen Propheten und half ihnen zu verstehen, griechisch Hermeneusen. Tönt schon was, gell, nach Hermeneutik. Hermeneusen. Das heißt eigentlich verstehe helfen. Oder ein Hermeneutes ist ein Übersetzer auf Griechisch. Was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und da bereits kriegen wir schon eine Hilfe, was Hermeneutik ist. Nämlich Verständnishilfe, was in der Bibel wie gemeint sein könnte oder gemeint ist. Als die die Texte vom Alten Testament gelesen haben, haben sie ohne gecheckt, dass es da um Jesus geht. Und wenn du einmal die Mühe machst, Evangelie durchzulesen, wo es heißt, auf das erfüllt würde, was beim Propheten so und so steht, ne? Dann wirst du feststellen, manche Sachen, die da zitiert wären und auf Jesus bezogen wären, wenn du die dort liest, würdest du nie drauf kommen. Richtig? Auch schon gemerkt? Da wird quasi das Neue Testament zum Übersetzer und Interpret vom Alten Testament. Aha, so war das gemeint. Steht aber manchmal gar nicht direkt so dort. Genau, die Kunst zu verstehen, was wir lesen, ist gar nicht so schwierig, aber wenn man ein paar Sachen nicht beachtet, da kommt man in Teufelsküche. Ich habe euch hier eine Definition von Hermeneutik, das habe ich aus Wikipedia. Das heißt hier Folgendes, die Hermeneutik als Methode ist ein systematisiertes, praktisches Verfahren, um Texte auf reflektierte Weise verstehen und auslegen zu können. Hast du verstanden, was da steht? Ja, mit anderen Worten, Hermeneutik ist eine Methode, damit man möglichst gut und sicher erfassen kann, was da im Text gemeint ist. Über viele Jahrhunderte war Hermeneutik im Wesentlichen was von der Theologen. Auf irgendwie unterschiedliche Art, ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil das hier ist kein theologisches Seminar, sondern mir geht's darum, euch Handwerkszeug mitzugeben mit ein paar Voraussetzungen. Die erkläre ich dann später, die Voraussetzungen, die ich habe, wo ich sicher bin, wahrscheinlich alle von euch haben die auch, aber das müssen wir erklären kurz und kurz darstellen, damit man so einen Text verstehen kann. Hermeneutik wird heute unter anderem auch gebraucht, das ist gang und gäbe, bei den Juristen. Weißt du, die haben Gesetzestexte, die werden vom Bundesrat oder so verabschiedet und dann muss man rausbeineln, wie ist das gemeint? Und Juristen versuchen dann möglichst, wie sagt man da, die Weite des Textes zu erfassen, was alles möglich ist, oder? Das machen übrigens die Frommen auch. Die versuchen auch, die Weite des Textes zu erfassen, was alles möglich ist. Da gibt's Hilfsmittel dafür. Wie gesagt, die werden wir kennenlernen später. Der Begriff Hermeneutik stammt vom griechischen Wort Hermeneuen ab. Das Verb bedeutet erklären, auslegen. Hermeneutik beschreibt damit im weitesten Sinne ein Vermitteln. Geht da zurück auf der Götterbote Hermes. Der Rest könnt ihr nachlesen. Das muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Das kriegt ihr noch in der Unterlage, also beziehungsweise auf der Homepage. Das alles ist auf PDF. Könnt ihr es exakt nachlesen. Das ist quasi so Definition von Hermeneutik. Es geht um Verstehen, ja, Text verstehen und Text auslegen. Hermeneutik und Exegese. Exegese ist mehr Auslegung vom Text, hängt eng zusammen. Es ist fließend, wie das Ganze miteinander verbunden ist. Alles klar? Fragen? Gut, dann machen wir weiter. In der Theologie bezeichnen wir die Wissenschaft des Verstehens eines Bibeltextes als Hermeneutik. Die Wissenschaft der Auslegung eines Bibeltextes nennt man Exegese, griechisch Erläuterung. Einfach gesagt, Hermeneutik hilft uns zu verstehen, was da im Text steht. Exegese hilft uns dabei zu wissen, wie es zu verstehen und anzuwenden ist. Klar? Also quasi, wenn euch den roten Text mit den grünen Text mit den zwei roten Wörtern da merken könnt, dann wisst ihr eigentlich, seid ihr bestens ausgerichtet, sagen, Hermeneutik ist das, Exegese ist das. Ja.
Also ich finde es persönlich nicht so einfach, die zwei auseinander.
Muss ja nicht. Muss ja nicht. Die hängen zusammen. Also quasi, du kannst nicht einen Text auslegen, den du nicht verstanden hast. Damit du ihn verstehen kannst, musst du hermeneutische Prinzipien anwenden. Es tönt so technisch, aber ich denke, vieles davon kennt ihr schon. Habt ihr schon gelernt gekriegt von euren Pastors und Leaders? Macht ihr, wenn ihr Bibel lest? Manche Sachen werdet ihr da auch denken, oh ja, das stimmt, das habe ich noch gar nicht beachtet in all dem drin. Es gibt ein paar Aha-Erlebnisse, das kann ich euch sagen während der Zeit, wo wir hier zusammen sind. Bei der Hermeneutik geht es darum, wie ist das zu verstehen, was da steht? Exegese geht dann darum, wie mache ich das fassbar für mich und auch für die Leute, die mir zuhören, dass es was mit meinem Alltag zu tun hat, dass ich es umsetzen kann. Das ist fließender Übergang. Man kann das nicht sagen, das eine ist das, getrennt von dem, und dann kommt das. Noch eine Frage? Wir lesen jetzt ja bereits schon Übersetzungen. Die Texte waren ja ursprünglich in Hebräisch bzw. Griechisch geschrieben. Muss ich jetzt Hebräisch und Griechisch lernen, damit ich das möglichst auch gut verstehen kann? Meine Antwort ist ja. Ja, also ich würd ganz gern Folgendes sagen. Die mit theologischer Weisheit und Wahrheit umeinander schmeißen, die sollten dringend die Ursprache können, damit sie ausloten können, was sie da eigentlich meinen. Das können wir natürlich nicht alle, oder? Und deswegen gibt es ein paar wichtige Sachen zu beachten, da komme ich noch drauf. Das nehme ich jetzt nicht vorweg, aber auf das kommen wir auch zu reden. Genau, da hat sich noch eine Frage angebahnt.
Aber wie genau ist die Wissenschaft? Das, was du am Anfang zeigst, ist für unterschiedliche Interpretationen von Bibeltext und auch Lehren, man muss dem ableiten.
Ja.
Die gehen so weit auseinander.
Ja.
Und schon immer.
Ja.
Also wie genau ist die Wissenschaft?
Also, das werden wir auch noch schauen. Wie genau. Das hat sehr viel mit uns zu tun. Die Hermeneutik, das, was ich euch darlege, sind Werkzeuge. Also, stell dir mal vor, du hast ein Werkzeug gekauft. Wer von euch ist Handwerker? Gregor, du bist Handwerker. Du bist Zimmermann. Nein, Schreiner. Wenn du als Schreiner schaffst, was du jetzt ja nicht mehr machst, oder? Aber früher hast du als Schreiner geschafft, da hast du einen Werkzeugkoffer. Richtig? Was ist denn alles drin? Wisst ihr, was ein Stechbüttel ist? Also, Stechbüttel, Hobel. Hammer hast du, oder? Säge hast du. Was ist ein Schreiner ohne Säge, oder? Muss er haben. Verschiedene andere Schraubenzieher und all das und so. Ne? Du kannst mit einem Schraubenzieher Schrauben reintrüllen. Du kannst aber auch Ballone kaputt machen. Du kannst Autos zerkratzen. Ja? Also quasi das Handwerkszeug von einem Schraubenzieher ist polyvalent. Man kann es verschiedentlich anwenden, oder? Und nicht jede Anwendung ist eigentlich die Idee gewesen von denen, die den Schraubenzieher erfunden haben. Leuchtet es ein? Mit den Prinzipien, die man hat, um Texte auszulegen, ist genau gleich. Schau, eine letzte Frage. Also gerade vorhin haben wir gesehen, dass es in einem Text vorkommt. Hermeneusen, wo Jesus seinen Jüngern erklärt hat, was das mit dem Alten Testament und den Texten vom Alten Testament zu tun hat. Also das kommt vor. Exegese, soweit ich das weiß, nicht. Das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist wenn du zum Beispiel einen dreifachen Auerbach-Salto machst, sagt euch das was, dreifacher Auerbach-Salto, beim Turmspringen und so machen sie das, oder? Das heißt einfach, du machst, wenn ich es richtig weiß, machst ein paar Überschlagungen und du drehst ja noch irgendwie drumherum. Und das hat eine genaue Vorgabe und das nennt man genau Auerbach, weil der Typ hat das erfunden. Jeder, wo aus der Fachwelt ist, weiß, was damit gemeint ist. Aber das beschreibt eigentlich nur einen Vorgang. Und bei Exegese und Hermeneutik ist es genau gleich. Es beschreibt einen Vorgang und gibt ein paar Handwerkszeug dazu. Wie gesagt, das würde ich sagen. Aber in der Bibel in dem Sinn eine Vorgabe, so quasi, das ist so und so zu verstehen, so und so musst du vorgehen und all das wirst du nicht finden. Mir wäre dann auch noch sehr, ich habe eine Schlussfolgerung aus dem Use. Die ist sehr befreiend, aber die sage ich euch noch nicht. Also jetzt habe ich Aufgabe. Eine Übung zu, Beginn haben wir ja schon immer, wir haben schon eine hinter uns. Lies 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Das ist auch noch ein interessanter Text. Das kannst du allein machen, jetzt eine Alleinaufgabe. Fasse mit eigenen Worten zusammen, was du dort gelesen hast und schreibe es auf. Welche Worte, Aussagen oder Begriffe verstehst du nicht? Und was lernst du aus diesem Text? Alles klar, 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Und das, was hier steht, 10 Minuten, würde ich sagen, machen wir das. Gell? Wir machen hier jetzt nicht eine Textauslegungs, wie sagt man da, mit denen jetzt nicht an dem Text arbeiten. Das ist einfach nur ein Beispiel. Das sind Beispiele. Die Übungen, die wir machen, sind alle Beispiele, damit ihr fassen könnt, aha, da liegt das Problem. Aha, da muss man was machen. Wie macht man es denn eigentlich? Klar? Also wir wären die Problematik, die dort zutage tritt. Wenn das jetzt lest, werden wir nicht letztendlich durchdiskutieren bis zum Schluss und überlegen, was da wie wo alles heißt. Es soll euch nur gleich ein bisschen Appetit machen zum, oh Hilfe, da brauche ich echt Hilfe. Beim einen oder anderen. Darum geht's mir. Okay? Nicht, dass du denkst, der Matthias wird später alles erklären. Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Predigt drüber oder so, wenn ich eingeladen wäre oder sonst irgendwas oder so. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir einfach nur Probleme schaffen, damit wir sie lösen können. Viel Freude beim Lesen und drüber nachdenken. So, was habt ihr gelesen? Es gibt Fake Letters, hä? Da gibt's Leute, die lügen was und zwar ganz fromm. Was noch? Ja, er sagt, passt auf, lasst euch nicht verführen, oder? Ja, von was denn? Genau. Und dann gibt er ein paar Tipps, oder? So quasi, was sagt er denn als Tipp, dass man das ein bisschen besser einordnen kann? Habt ihr das gesehen? Was gibt er für Tipps? Hat jemand einen Tipp gesehen? Es gibt einen Abfall. Habt ihr Abfall gelesen? Wer hat Abfall? Auflehnung. Was? Auflehnung. Da gibt es eine Auflehnung. Da gibt es einen Abfall. Was gibt es noch? Hat noch jemand was anderes? Müllhalde. Aufstand. Also da, hey, da geht was ab, oder? Was? Von, steht bei dir dort? Hä? Es wird da jemand von Gott abfallen. Oh my goodness. Da kommen ja keine lustige Zeiten auf uns zu, oder? Was noch? Was lesen wir noch so? Ah, spannend, hä? Wer ist nach das? Isama Bin Laden, na, der ist ja tot, oder? Wer ist nach das? Was für einer? Was habt ihr noch gelesen?
Geist von Verblendung.
Geist von der Verblendung, wo steht denn das?
Pass auf, der Mensch schickt Gott innen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken.
Alles klar, hä? Das gibt's also auch noch. Gott mischt da auch noch irgendwie mit. Und zwar interessant, hä? Der führt sie in die Irre, kann man sagen. Was haben wir noch so? Da hebt jemand was zurück, oder? Wer ist doch das? Der muss noch weg, oder? Da hebt einer was zurück, der muss noch weg. Ja, also wenn der da weg ist, der, wo der aufhebt, dann kommt da kein so ein guter Mensch in aller Öffentlichkeit und tritt da auf. Wir können da noch x Sachen bringen, oder? Aber ihr habt jetzt mal Folgendes gemacht. Ihr habt den Text gelesen, ja? Ihr habt euch verschiedene Sachen rausgeschrieben, die ihr nicht versteht. Oder die ihr denkt, oh, das ist jetzt, da muss ich nachschauen, das weiß ich nicht genau. Richtig? Und das haben wir jetzt mal und wissen nicht, was machen damit. Jetzt bringe ich euch mal ein Beispiel anhand von dem ganzen Text, damit man sehen kann, wie ein Wort komplett unterschiedliche Verständnisse bringen kann. Seid ihr bereit? Es geht hier um, es muss zuerst der Abfall kommen. Es muss zuerst der Abfall kommen, heißt es. Also quasi, wenn man das normal so liest, wie es in allen Übersetzungen da so steht, dann geht man davon aus, also bevor das Ganze da passiert, muss irgendwo was Schlimmes passieren. Ne? Also quasi, Leute gehen da weg von irgendwas oder sie rebellieren oder so. Und dann habe ich immer wieder gesehen, dass gläubige Menschen, wenn sie das lesen, zum Schluss kommen, am Ende von der Zeit gibt's einen großen Abfall. Das steht ja da, sagen sie, da steht's. Also, wenn du sagst, am Ende von der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, gibt's Erweckungen, dann stimmt es nicht, weil da steht, es gibt Abfall, oder? So, und darum muss man nicht hoffen, dass Erweckung kommt. Die Frage ist es wirklich Abfall dort? Ist es wirklich so gemeint, dass da Leute weggehen von Jesus und so weiter und so fort? Und jetzt müsste man Griechisch können. Weil, ja, so eine Mist. Weil das Wort, wo da steht auf Griechisch, heißt Apostasis. Das kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Das ist nichts Gutes, oder? Wenn jemand Apostasie betreibt, dann geht er von was weg, oder? Er spaltet sich ab oder so. Nur, wenn du mal schaust, wie das Wort im Griechischen gebraucht werden kann. Also, Wir kennen das ja wahrscheinlich, wer von euch kann Englisch und Deutsch gut? Da sind wir froh. Kann man wortwörtlich übersetzen? Kann man wortwörtlich übersetzen? Geht nicht, gell? Weil Wörter können unterschiedlich gebraucht werden im Kontext. Stimmt, oder? Hast du das auch schon gelernt, Lia? Dass Wörter im Kontext unterschiedlich gebraucht werden können. Gell? In der Schule kriegt man es beigebracht. Man kann nicht wortwörtlich übersetzen. Und deswegen muss man schauen, das Wort, wo da steht, was hat es alles für eine Übersetzungsmöglichkeit? Und bei Aphistemi, bei dem Wort da, kann es heißen, da geht jemand wirklich weg und rebelliert, fällt ab. Weißt du, wenn zum Beispiel im Römischen Reich, die haben ja verschiedene Länder erobert und unterjocht und so, und da hat es immer wieder mal gegeben, dass sich welche aufgelehnt haben und sich abspalten wollten vom Römischen Reich. Die machen dann Apostasis, oder? Und dann haben wir die Römer Armee geschickt und dann war wieder Ruhe. Aphistemi kann aber auch einfach nur heißen Weggang. Dass jemand einfach weggeht, positiv. Ihr werdet später alle von hier abfallen. Jetzt mit dem Wort übersetzt. Keiner von euch wird hier übernachten. In dem Raum. Muss ich kein Prophet sein, damit ich das euch sagen kann, oder? Von daher werdet ihr alle einen Weggang machen. Ja? Eine Apostasie. Ihr fallt ab. Nein, ihr geht einfach weg. Ja?
Würdest du das im Griechischen jetzt bewusst sogar so sagen, auch im typischen Griechischen irgendwas, würdest du genau den gleichen Begriff sogar brauchen, dass es weggeht? Oder gäbe es
da? Das hängt von Text zu Text ab.
Aber es könnte sein, dass der 1:1 genauso.
Es könnte sein. Wie kriegt man das raus? Wie kriegt man das raus, was es jetzt da hier heißt? Erstens einmal, der Paulus sagt im Kontext, im ganzen Briefkontext sagt er, ihr wisst ja, was ich euch damals gesagt habe. Schießdreck, da waren wir nicht dabei, oder? Die haben einen Wissensvorsprung uns gegenüber. Und er sagt's nicht. Was machen wir denn? Aber die Möglichkeit, die wir haben, ist, wir können sagen, wir lesen mal den ganzen Rest drumherum, oder? Vielleicht gibt uns das ein klein bisschen mehr Hinweis drauf. Und dann stellen wir fest, da gibt's einer, der hält da was zurück. Oder? Und wenn der weggeht, wenn der weggenommen wird, dann wird der Böse da freigesetzt und dann kommt's nicht gut. Außer kann man davon ausgehen, vielleicht hat der Weggang nichts damit zu tun, dass da ein Haufen vom Glauben abfallen. Es gibt übrigens Bibelstellen, die kann man dazu anführen, die das unterstützen würde. Zum Beispiel Matthäus 24, wo Jesus über das Ende der Zeit redet, ne? Und dass dort auch viele vom Glauben abfallen wären, ne? Da könnte man sagen, ja, was heißt es doch da? Aber die Frage ist sie auch so gemeint. Wenn man das Ganze weiterliest, stellt man fest, hey, da geht einer weg, der was aufhält. Und auf einmal kriegt der Text ein ganz anderes Verständnis, nämlich das Böse wird kommen. Ich habe euch ja erzählt darüber, schreibt der Paulus, oder? Aber zuerst, easy, ihr müsst noch keinen Stress haben. Zuerst muss da was weggehen, wo ihn aufhält, den Böse. Und wenn das weggeht, dann wird der Böse offenbar. Und jetzt kann man das vielleicht auch so verstehen, ich gebe euch mal die Lösung. Hä? Wollt ihr die Lösung wissen? Mini-Lösung. Mini. Das heißt nicht, dass alle Theologen das so glauben, aber Mini-Lösung ist so und für mich macht es ja meistens Sinn im Großen Ganzen. Nämlich, der das aufhält, ist der Heilige Geist. Der ist in dir und mir und in uns allen drin, richtig? Wenn der weggeht, wann geht er übrigens weg? Wann geht der Heilige Geist weg von der Erde? Bitte? Das ist ziemlich sicher wahrscheinlich so, ja. Bei dem, was die Bibel Entrückung nennt, 1. Thessalonicher 4, das ist übrigens der erste Brief vom zweiten Brief, also quasi, die sind über die Zeit gut informiert worden von Paulus, nur mir nicht. Ja, wenn der Heilige Geist, also wenn mir entrückt wäre, geht der Heilige Geist, weil der wohnt ja in uns. Der hat keine andere Dependance in der Welt als dich und mich, als sein Tempel. Wenn mir gehe, geht der auch. Und wenn der geht, ist der weg, der es aufhält. Versteht ihr, oder? Macht Sinn? Und auf einmal gibt der Text was ganz anderes her. Möchtet ihr das sagen? Ihr merkt, wow, man kann Texte echt unterschiedlich verstehen. Und beides macht von der Worte her mega Sinn. Man muss ein paar Sachen beachte. Ich habe festgestellt, wir haben jetzt gleich ein bisschen geschaut, was steht denn drumherum. Die Bibel, also Theologen nennen das Kontext. Der Kontext, der Text drumherum. Was wird denn dort gesagt? Das hilft uns manchmal besser zu verstehen. Was uns auch, das können wir auch schon mal mitnehmen, besser zu verstehen hilft, wo in den Texten vom Neuen Testament oder vom Alten auch wird ein Ähnliches gesagt. Und wie ist es denn dort zu verstehen? Das gibt einem dann, das ist eine von den Prinzipien, die man später festhalten wäre, es ist wichtig, dass man Bibel mit Bibel erklärt. Nicht mit irgendwelchen Philosophen. Bibel mit Bibel erklären, so gut wie es geht. Da kommen wir später noch drauf zurück. Also, ja?
Zum Thema Abfall und vor der
ja.
Wort.
Ja.
Weggang.
Ja.
Ist das etwas, wo ein Prozess beschreibt oder eher etwas, wo schnelles ein Ereignis?
Es beschreibt eine Tatsache, die kann kurz oder lang gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ja.
Wie soll ich sagen, sagt man nicht unbedingt, aber es ist ein Weggang.
Ja.
Ein leerer Prozess.
Ja, das ist richtig. So wie es da steht in der Übersetzung. Die haben sich vorentschieden, die Leute, die das übersetzt haben, das ist eine Vorentscheidung. Wenn du übersetzen willst, musst du immer vorentscheiden. Und in jeder Bibelübersetzung sind theologische Vorentscheidungen drin. Mach so eine Mist. Die haben sich entschieden, das geht um Abfall von Gläubigen. Am Ende von der Zeit werden viele vom Glauben abfallen. Und sie haben ein paar Bibeltexte, die das unterstützen. Aber mit dem ganzen Kontext drumherum muss man sagen, redet er nicht vielleicht von was anderem, als von dem, dass da hier ein ganzer Haufen vom Glauben abfallen? Und dann muss man schauen, okay, was ist drumherum gesagt? Das Wort selber lässt vieles zu. Leuchtet das ein? Bringe ich mal ein anderes Beispiel, ich greife schon mal vorweg. Das griechische Wort für Glaube heißt Pistis, Pistis. Das heißt Glaube, heißt aber auch Treue. Treue. Das ist was ganz anderes, oder? Für unser Verständnis. Glaube und Treue. Wenn ich glaube, sage, das, was der Teufel gesagt hat, das halte ich für wahr. Ich glaube dem Teufel. Wenn ich treu bin, dann heißt das, der Teufel kriegt mich nicht mehr los. Ich bin jetzt den Rest von meinem Leben mit dem zusammen, keine Frage, oder? Was ganz anderes eigentlich aus unserem Verständnis. Das Griechische braucht dort ein Wort, Pistis. Ich glaube, wenn man jetzt den Glauben ein bisschen nachschauen würde, auf Deutsch, würde man einen Haufen Worte finden, die einen ganzen Haufen bedeuten, je nachdem, wie man es verwendet. Auf Englisch auch. Ich habe mir die Mühe jetzt nicht gemacht, weil ich gedacht habe, es leuchtet euch allen ein, ich muss euch nicht noch mehr Argumente bringen. Das spielt mit drei. Und in Übersetzungen, das halten wir schon mal fest, ist bereits schon Vorentscheidung gefällt, von denen, die übersetzt haben. Das ist ja klar, hä? Ach, so eine Mist. Das ist echt kompliziert. Wie kriegen wir denn das mit der Wahrheit geregelt, hä? Wir wollen doch die Wahrheit haben. Wir wollen doch die Wahrheit fassen und leben. Kommen wir später noch drauf zurück.